Ja, ich habe jetzt eine besondere Ehre, den Abby gleich nach vorne zu holen. Und auch ich möchte Natascha und Jessica euch ganz herzlich begrüßen. Und ich kenne Abby schon sehr, sehr lange, so ungefähr ein paar Wochen, 5, 6 Wochen, glaube ich. Wir haben uns auf einer Pastorenkonferenz vor einigen Wochen kennengelernt und ich muss euch sagen, ich kannte Abby gar nicht. Klar, man hat hier und da was gehört und so, aber als ich den Mann dann kennengelernt habe, habe ich gemerkt, hoppla, okay, der Kerl ist echt eine Wuchtung. Also, der hat echt Power. Und wir waren total gesegnet, auch auf der Pastorenkonferenz. Abby hat uns gedient, Abby hat zu uns gesprochen und dieser Abend, das war so intensiv, das war der Abend, wo viele Leiter, viele Pastoren wirklich auf die Knie gegangen sind und vorm Herrn geweint haben, seine Kraft neu ins Leben, im Leben empfangen haben. Denn sein Thema war, meine Schwäche ist seine Kraft, das werde ich nicht vergessen. Das war ein wunderbares Thema. Und ich habe mal ein bisschen gestöbert im Internet. Du weißt, man findet so einiges im Internet, ne? Also und ihr habt da von der Gemeinde Gottes gibt's so eine Missionsseite und da habt ihr einfach von euch ein bisschen und von eurem Dienst draufgeschrieben und ich möchte einmal vorlesen, was ihr dort reingeschrieben habt. Ihr schreibt, die Familie wächst. Also ihr habt dann eure große Tochter, die Carmen, ne? Die hat dann die Vivian bekommen. Genau, die Carmen und den Vlad. Und ihr habt dann geschrieben, die Familie wächst, die Jahre verfliegen und das Einzige, was wirklich Halt gibt in allen Lebenssituationen, ist die Beziehung zu Jesus Christus, der uns hierher berufen hat und nun schon über lange Jahre durchträgt, stärkt, versorgt, umgibt und nicht loslässt. Das ist unser Lebenssinn, ihm zu dienen, andere Menschen auf ihn aufmerksam machen und seinen Willen tun. Jemand hat mal gesagt, Abby, das war ja klar, dass du diesen Weg gehst. Sozusagen durch die Familie und Erziehung prädestiniert für den pastoralen Dienst. Meine Antwort darauf ist, das ist sein Weg mit mir und ich habe einfach nur Ja dazu gesagt. Und das hat mich sehr berührt, dass ihr einfach nur Ja gesagt habt, als Familie, als Ehepaar und dass ihr so stark dient in dieser Region, in der Ukraine, Slawiansk und überall dort. Und ich möchte dich jetzt ganz herzlich einladen, komm nach vorne, diene uns und nimm uns hinein, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Gib ihm einen kräftigen Applaus. Danke. Ganz gerne nach oben.
Also das war jetzt schon fast zu viel des Guten. Es gibt ja auch andere Situationen im Leben, wo man sich gar nicht so stark fühlt. Oder wo man sogar mal die Berufung in Frage stellt. Also das habe ich natürlich da nicht reingeschrieben in den Rundbrief. Aber wir freuen uns, dass wir heute mal wieder bei euch sein können nach einigen Jahren. Also Albershausen ist immer irgendwie so bei uns am Rande, rutscht es immer irgendwie so rein. Eigentlich wünscht man sich, dass es gar nicht so wäre. Es gibt andere Gemeinden, die besuchen wir öfter. Gut, das hat auch damit zu tun. Ich bin ja in Mannheim lange Jahre gewesen, bevor wir in die Ukraine gingen. Und deswegen sind wir in Mannheim etwas öfter als hier bei euch in Albershausen. Wir hatten natürlich die gute Verbindung zu euch durch den Adolf Zinser, der ja dann auch immer wieder in der Ukraine war, uns besucht hat, viel investiert hat in die Arbeit dort auch. Und eigentlich, ich fand es immer so lustig, ich war ja einer der Pastoren in der großen Gemeinde in Slawiansk, aber ihr werdet heute nicht viel davon sehen, weil ich seit 3 Jahren jetzt wieder eine Tochtergemeinde in Slawiansk, eine relativ kleine, leite als Pastor. Und soviel ich weiß, hat der Adolf Zinser immer gesagt, das ist eine Patengemeinde in Slawiansk, aber eigentlich habe ich gedacht, wir sind ja eigentlich Partner. Das war immer so dieses Wortspiel. Das fand ich schon ganz interessant immer, aber ich glaube, wir müssen wirklich auf jeden Fall so weit kommen, dass wir verstehen, wir sind Partner im Reich Gottes, dass wir Gottes Reich zusammenbauen. Ich glaube, das verbindet uns dann auch. Und deswegen will ich euch auch wieder mit hineinnehmen in das, was so bei uns passiert in der Ostukraine. Also wir sind ja fast ganz im Osten, also viel weiter östlich geht's gar nicht mehr. Wir sind jetzt so 70 Kilometer von der sogenannten Frontlinie entfernt, leben wir. Und als es vor 3 Jahren losging bei uns in der Ukraine, Slawiansk, also die Stadt, in der wir leben, in der wir jetzt 18 Jahre sind, das war ja die Stadt, in der der Krieg richtig losging, also die erste Stadt, die richtig besetzt wurde von den prorussischen Separatisten und von russischer Armee. Also ich mache keine Politik, ja, Politik halte ich immer außen vor, aber ich werde schon etwas dazu sagen, was eigentlich wirklich passiert in dieser ganzen Situation, weil durch Fernsehen, Radio oder was auch immer bekommt man ja eigentlich auch gar nicht mehr viel mit. Und wir wissen ja, dass die ganzen Medien, die sind ja auch sehr, ja, entweder eine Seite, andere Seite, also sie sind sehr subjektiv oft in dem, was sie weitergeben. Ich versuche das halt so objektiv wie möglich zu machen. Ja. Wir waren vor einigen Wochen auch war ich auf einer Konferenz in Riga. Da waren russische Brüder, ukrainische Brüder, und dann hat einer der Brüder gesagt, der eigentlich mehr mit Russland zu tun hat, wir müssten doch eine neutrale Position oder Stellung einnehmen in der Sache. Da habe ich gesagt, schön und gut, also wenn du weit weg davon lebst, ist es ganz einfach zu sagen, eine neutrale Stellung einnehmen in einem Krieg ist eigentlich fast unmöglich. Auch als Christ, da habe ich gesagt, wir haben schon unsere Haltung auch in dieser Lage, in der wir auch leben, was wir erlebt haben und immer noch erleben. Aber natürlich sollen wir als Christen doch schon sehen, dass wir was weitergeben können, was uns Jesus vorgelebt hat auch. Ja, das ist Gottes Liebe. Und jetzt versuche ich euch einfach mal mit reinzunehmen in das recht, ich hoffe, dass man die Bilder dann einigermaßen sieht. Vielleicht sollte man das Licht irgendwie ausmachen, dass man ein bisschen mehr sieht. Also einfach Infos aus der Ukraine, eigentlich aus der Ostukraine. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt schon 18 Jahre leben wir ständig dort. 93 im Dezember kam ich das erste Mal dorthin, um meine damals um sie da zu treffen, hinzugehen. Und 94 haben wir ja geheiratet. Meine Frau ist Ukrainerin, ich bin Deutscher. Also ihr müsst mich jetzt fragen, wo ich so gut Deutsch gelernt habe. Das ist mir auch schon mal passiert. In einer Gemeinde haben mich die Leute nachher gefragt, wo hast du denn so gut Deutsch gelernt? Gut, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern sind Deutsche, ich bin auch aufgewachsen hier in Deutschland. Aber irgendwann ging es dann halt in die Ukraine. Wie gesagt, das war 93, 94, dann habe ich ja EBS gemacht, meine Ausbildung. Und dann sind wir 99 für ständig dorthin gegangen in die Ostukraine. Leben auch in der Stadt Slawiansk, haben dort gelebt die ganze Zeit. Mussten dann ja 2014 raus, wurden evakuiert, als es dann ganz heiß wurde, als dann der Beschuss losging, die Stadt barrikadiert war von innen, von außen die ukrainische Armee. Und da sind wir raus, aber nach 3 Monaten sind wir wieder zurück. Und haben mir damals auch viele Leute gesagt in Deutschland, Mensch, Ebi, lasst es doch sein jetzt, ihr wart lang genug dort. In Deutschland gibt's auch genug Arbeit in den Gemeinden, also findest bestimmten Plätzchen auch als Pastor und was auch immer Lehrer. Habe ich gesagt, tut mir leid, solange das meine Berufung ist, solange das unser Ort ist, gehen wir auch wieder dorthin zurück. Und das haben wir dann auch gemacht. Und seitdem sind wir auch die ganze Zeit wieder dort und dürfen auch Gottes Wunder erleben. Also das, was wir auch gesungen haben, in dem vielen Leid, in den Problemen, die es gibt, ja, können wir als Christen, als Gemeinden Hilfe geben den tausenden Menschen, die in diesem Kriegsgebiet leben. Also es ist ja nicht einfach ein Konflikt, also wo sich 2 Nachbarn mal getroffen haben, rausgegangen sind und vorm Haus und dann kurz duelliert haben, dann gehen sie wieder zurück, sondern dieser Krieg geht jetzt über 3 Jahre schon. Es gibt über 10.000 Tote mittlerweile in diesem Krieg, also das sind die offiziellen Zahlen. Ihr wisst ja immer, wie das ist mit offiziell und inoffiziell. Inoffiziell sind es auf jeden Fall mehr als wie die offiziellen Zahlen. Und es gibt Hunderttausende von Menschen, die ihre Städte, Häuser verlassen mussten. Also das ist nicht einfach so ein kleiner Nachbarschaftsstreit, sondern das ist, aber man könnte schon sagen, es ist ein Nachbarschaftsstreit. Also um das auch gleich mal so ein bisschen klarzustellen, das ist schon ein Krieg, der eigentlich zwischen Russland und der Ukraine abläuft. Es wurde ja auch oft ganz anders dargestellt, besonders von Russland. Die haben dann immer gesagt, das ist ein Bürgerkrieg. Habe ich gesagt, Bürgerkrieg, das müssten ja 2 Parteien da sein, die sich dann bekriegen, ja, im Land selber, aber das war nicht so. Wir haben das ja am eigenen Leib auch miterlebt, wer da reinkam als erstes in die Stadt, ja. Und dieser Krieg geht weiter, wird immer wieder angeschürt. Aber wir wollen als Christen wirklich da sein und den Menschen in der Not auch helfen. Das ist unser Auftrag, Hilfe leisten, Auftrag in dieser Welt. Ich habe einfach mal ein paar Bilder reingemacht, habe gesagt, leider sieht man es etwas schlecht. Das geht jetzt schon 3 Jahre lang so, dass wir in dieses Kriegsgebiet, an die Frontlinie, an die Orte, wo unsere Missionsteams sind, von denen sage ich auch noch etwas dazu, dass wir eigentlich jede Woche Brot dorthin bringen an verschiedene Orte, weil die wirklich auch kein Brot haben. Teilweise kein Strom, kein Gas, kein Trinkwasser, immer noch schon seit 3 Jahren. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass es jemand gibt, der sich dort auch hinwagt. Und es sind unsere Helden der Frontlinie, wie wir die nennen, die immer wieder dorthin gehen und bis ganz, ganz vorne auch reinfahren. Also manchmal in Gebiet, wo selbst die ukrainische Polizei und selbst auch ukrainische Soldaten nicht mehr reingehen. Da fahren dann unsere Leute noch manchmal rein mit Autos, um Trinkwasser und Lebensmittel reinzubringen. Und bis jetzt haben es wirklich alle überlebt, Gott sei Dank, weil es hätte auch anders ausgehen können. Also Flüchtlinge, habe ich ja gesagt, gibt es genug. Hier seht ihr da vorne so diese Aufschrift. Hilfswerk Samariterdienst stoppt Hunger. Wir haben ja letztes Jahr wurde dieses Projekt gestartet für die Ostukraine stoppt Hunger, weil es wirklich Menschen gibt, die wirklich fast gar nichts haben. Und dann bekommen wir entweder Finanzen oder auch Lebensmittel durch den Samariterdienst. Und die verteilen wir dann unter den Menschen. Ihr seht diese Frau mit ihren 3 kleinen Kindern. Sie ist Flüchtling aus diesem Gebiet, lebt jetzt in Slawiansk irgendwo. Und solche Menschen sind natürlich heilfroh, wenn sie mal so ein Lebensmittelpaket bekommen. Oder auch die Menschen, die dort direkt an der Frontlinie leben. Das war jetzt sind andere Bilder. Es ist ein Ort, der sehr nah dran ist an der Frontlinie. Marienka heißt er. Habe ich auch schon besucht. Wird sehr oft beschossen von der besetzten Seite aus, also wo russische Armee mittlerweile zum Großteil drin ist und pro-russische Separatisten, die beschießen diesen Ort immer wieder. Die Menschen leben natürlich sehr arm in ärmlichen Verhältnissen und sind sehr, sehr froh, wenn sie dann solche Dinge bekommen. Kurz mal zu diesem Ort. Ich bin ja dort der Regionalbischof sozusagen, wie man das sagt, also Regionalleiter, bin für 21 Gemeinden zuständig auch noch. Und wenn ich dorthin fahre, um diese 9 Gemeinden zu besuchen, dann fahren wir halt auch durch diese Orte. Und wir waren vor ein paar Wochen auch wieder dorthin unterwegs, sind durch diesen Ort gefahren, haben einen anderen Ort besucht oder eine andere Gemeinde. Die haben wir auch aufgenommen in die Gemeinde Gottes Ukraine. Und dann ging es wieder zurück, so abends, so knapp um 5 Uhr kamen wir wieder in diesen Ort. Und ich habe gesehen, wir hatten zwar die Frau von unserem Nationalvorsteher war dabei und noch 2 Schwestern, glaube ich, waren in dem VW-Bus drin gesessen. Und dann kam irgendwie das Gespräch, ja, wie es hier aussieht in diesem Ort. Und die eine sagt, ja, wir sind hier öfter, helfen mit, bringen Lebensmittel und anderes rein. Aber unsere Organisation sagt, um 5 Uhr müsst ihr wieder raus hier aus diesem Ort. Weil so ab 5 Uhr geht's halt meistens los, dass der Beschuss von der anderen Seite losgeht. Und das sind dann keine Pistolen oder irgendwelche Kalaschnikows, sondern das sind dann Panzer, Artillerieschwere, die schießt. Also kommen riesige Geschosse. Wir haben solche Geschosse bei uns in dem einen Pastorenzimmer bei uns drinstehen, die wir alle gesammelt haben. Also sind manchmal so groß, so breit. Also wenn es da einschlägt, kracht's richtig, geht viel kaputt. Und da habe ich auf die Uhr geschaut und es war gerade 5 Uhr. Und ich habe gesehen, wie die Schwestern immer nervöser wurden und wie die Frau von unserem Nationalvorsteher gesagt hat, Mensch, wo ist denn mein Mann? Er ging gerade noch raus in das Gebäude rein, war weg und sie schaut auch auf die Uhr und hat gemeint, er soll doch jetzt mal langsam wieder zurückkommen. Wir sollten doch so langsam von dort wegfahren. Und dann kam er auch raus und sie hat ihn gleich gerufen, Alexei, komm doch her, lass uns fahren. Und habe ich gedacht, also für euch klingt das vielleicht so lustig fast, aber für uns war es doch nicht so lustig, glaube ich. So das zu wissen, dass jetzt eigentlich in diesem Moment schon gleich der Beschuss losgehen kann. Und es wäre eigentlich schon toll, wenn wir dann raus sind aus diesem Ort. Aber die Menschen leben dort ja so, ja. Also die erleben es manchmal Tag für Tag oder manche eher Abend für Abend oder Nacht für Nacht, dass dann der Beschuss losgeht. Und dann habe ich ja gesagt, es gibt Orte, die so in der grauen Zone liegen, ja, also wo die ukrainische Armee auf der einen Seite ist und die prorussischen sind auf der anderen Seite. Die schießen dann wieder zur Provokation und wenn die ukrainische Armee zurückschießt, fliegen den Leuten also von der einen und der anderen Seite die Geschosse sozusagen über dem Kopf hinweg. Und manchmal fliegen sie ja nicht so weit, wie sie fliegen sollten und landen dann halt auch mal im Garten oder im Hausdach. Und so kommen dann natürlich auch oft wieder Zivilbevölkerung ums Leben und auch ukrainische Soldaten. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da reingehen und den Menschen Hilfe bringen und das Evangelium natürlich auch bringen. Das ist ja eigentlich das Wichtigste, was wir ihnen bringen können. dieses Brennholz, der Peter Dudnik, vielleicht kennt ihn jemand noch. Er ist eigentlich derjenige, der die Missionsarbeit vor Ort bei uns koordiniert. Und dazu sage ich jetzt gleich was. Also die ist mittlerweile sehr groß geworden, diese Missionsarbeit an der Frontlinie. Aber ihr seht es, dieses Brennholz, wir bringen vor dem Winter viel Brennholz, LKW-Ladungen, also große LKWs da rein, weil die Menschen wirklich manchmal nichts haben. Ich habe jetzt auch ein paar Bilder rausgenommen, es war noch viel mehr drin, aber in manchen Gemeinden ist es halt hängen geblieben. Die Präsentation habe ich gedacht, ich nehme lieber ein paar Bilder raus, damit sie nicht hängen bleibt. Also wo man dann wirklich sieht, wie die Menschen sich irgendwie was heißes Wasser machen, draußen irgendwo so eine kleine Feuerstelle eingerichtet und dann halt Eisentopf drauf und da wird Wasser heiß gemacht und so weiter. Und so leben die Menschen teilweise in diesem Gebiet an der Frontlinie. Und da ist es natürlich toll, wenn wir auch dieses Brennholz reinbringen können. So, jetzt mal ein bisschen zu der Missionsarbeit, die wir dort tun. Wir haben mittlerweile 27 Missionszentren gegründet, die sich entlang dieser Frontlinie befinden. Die Frontlinie geht ja nicht über 5 Kilometer 10, sondern die zieht sich über einige hundert Kilometer in der Ostukraine entlang. Und dort haben wir also diese 27 Missionszentren, die haben wir gegründet mit verschiedenen Gemeinden zusammen. Also nicht nur Gemeinde Gottes, sondern andere Gemeindebewegungen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist eins der positiven Dinge an diesem Krieg, dass er uns zusammengeschweißt hat. Ja, also dass plötzlich Gemeinden zusammenkommen, also die vorher auch miteinander vielleicht Probleme gehabt haben, nicht unbedingt viel zusammen machen wollten. Plötzlich haben wir gesehen, wir müssen was zusammentun, damit wir effektiv diesen Menschen auch dienen können. Und wie gesagt, da sind Pfingstgemeinden dabei, das sind konservative und auch nicht konservative, charismatische Gemeinden, manchmal auch sehr charismatisch, wo es so ein bisschen manchmal über die Stränge geht vielleicht. Dann haben wir auch teilweise aus Baptistengemeinden auch Leute dabei gehabt. Also es ist bunt gemischt, was früher auch nicht so unbedingt möglich war. Und wir freuen uns darüber, dass unser Herr und Gott diese Dinge benutzt, um sowas zu schaffen. Hier seht ihr das, also diese Missionsteams, die haben sich als Ziel gesetzt, oder wir haben diese Vision, dass innerhalb von 3 Jahren jedes Missionsteams mindestens 3 Gemeinden gründet, an der Frontlinie entlang. Und mittlerweile ist es so, dass jedes Team auch schon mindestens an 1 oder 2 anderen Orten eine neue Arbeit begonnen hat. Also das sind Hauskreise, die entstehen, sind Gemeinden, die entstehen, und es wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gemacht. Es fängt manchmal durch eine Kinderarbeit an, Arbeit mit Jugendlichen oder mit älteren Personen, also ganz, ganz unterschiedlich, wie das passiert. Und unser Ziel ist halt, das erklärte Ziel ist Versöhnung, Vergebung, Gottesliebe erfahren und Gemeinde Jesu bauen. Und da sind wir ständig dabei. Also ich werde jetzt ein bisschen weiter noch erzählen von der, was eigentlich so passiert. Also das war im Januar, haben wir den ersten Pastor der Gemeinde Gottes dort in der Ostukraine an der Frontlinie einsetzen dürfen als Pastor. Es war eigentlich eine ganz tolle Sache, ein tolles Erlebnis. Der Juri, so heißt er. Hier seht ihr nochmal groß. Es sind einfach Leute, meistens recht junge Leute noch, ja, die sich einfach bereit erklären und sagen, wir wollen dort unseren Dienst tun. Er hat sowieso gelebt an einem dieser Orte mit seiner Frau, mit 2 Söhnen, glaube ich, und die haben sich bereit erklärt, sind gekommen, durch die Missionsschule gegangen und leben dort, und er leitet jetzt eine der neu entstandenen Gemeinden. Und es freut mich unheimlich, solche Menschen zu sehen, die sagen, Mensch, wir wollen uns einsetzen für Gott, für sein Reich, für die Menschen dort, ihnen Hilfe geben. Und ich glaube, wenn ihr auch dorthin nicht unbedingt kommen werdet, oder sehr wenige von euch, also ihr könnt für diese Menschen, für diese auch jungen und neuen Pastoren beten, weil die stehen ja eigentlich immer unter diesem Druck. Die leben in einer orthodoxen Umgebung oder Kultur, wo sie als evangelikale Christen erstmal etwas feindlich betrachtet werden, und auch unsere Gemeinden. Also sie müssen mit den Leuten zurechtkommen, um ihnen das Evangelium irgendwie weiterzubringen. Und natürlich sind da Lebensmittel, Kleidung, Brennholz, das sind so die besten Mittel, wie man anfängt, ja. Und natürlich ist es wichtig, dass sie eine Liebe für diese Menschen haben oder entwickeln zumindest. Und ich kann es von ihm zumindest und seiner Frau sagen, die sind da sehr aktiv, haben mittlerweile in 4 Stadtteilen schon Arbeiten begonnen, und der eine Stadtteil ist wirklich direkt am Nullpunkt, kann man sagen, also der letzte ukrainische Straßenposten, und wenn es da noch ein bisschen weitergeht, bist du schon auf der anderen Seite. Ja, und da wollen sie aber natürlich nicht unbedingt hin, solange das so ist wie jetzt. Aber das sind Menschen, die ihr Leben für Jesus einsetzen, Alexander und seine Frau, das ist der Alexei hier, unser nationaler Vorsteher. Da waren wir unterwegs. An dem gleichen Tag ging es weiter in eine andere Stadt, 15 Kilometer weiter weg. Auch an der Frontlinie sehr nah. Da waren wir unterwegs mit ihm. Also ich bin ja, wie gesagt, auch öfters mal da. Und haben den Alexander mal auf ein halbes Jahr als Probe in den Pastorendienst eingesetzt. Und das war jetzt schon im Juli, da waren wir schon hier in Deutschland und da war der Alexei wieder unterwegs und hat ihn jetzt ganz offiziell in dieser Gemeinde dort eingesetzt. Er hatte früher nichts mit der Gemeinde Gottes überhaupt zu tun, war irgendwo in der Nähe von Kiew, waren in einer Gemeinde, waren auch aktiv und irgendwie haben sie das gespürt plötzlich. Sie haben das gehört, dass Missionare gesucht werden für die Ostukraine, für dieses Gebiet an der Frontlinie. Sie haben gesagt, wir wollen dorthin gehen. Also sie haben auch einiges erlebt. Als, ich glaube, vor 2 Jahren waren sie schon in einem Ort dort und da ging das Schießen wieder los, der Beschuss und so weiter, wurde gerade besetzt. Und da sind sie zu Fuß mit der weißen Flagge raus, also über das Feld. Ich weiß nicht, ob es da sogar Minen gab oder was auch immer. Also es war schon recht gefährlich, wie sie da überhaupt dann rausgekommen sind. Und seit ungefähr 2 Jahren sind sie halt aktiv dort in einem Ort. Dort ist auch schon eine Gemeinde entstanden. Und sie tun ihren Dienst dort jetzt als Pastoren-Ehepaar. Also es freut mich unheimlich, dass wir solche Menschen dienen können, helfen können. Jetzt habe ich mal ein paar Bilder reingesetzt. Wie gesagt, das passiert ja auch. Also wenn du da so unterwegs bist und nicht auf deutschen Straßen unterwegs bist, sondern auf ukrainischen Straßen, die auch noch durch den Krieg gezeichnet sind. Also es gibt fast keine Straßen dann mehr in so einem Gebiet. Also der Asphalt fehlt fast komplett. Also nur noch Schlaglöcher. Und wie gesagt, ich war ja da auch schon unterwegs. Und wir haben für das eine Stück, ich glaube, wir mussten 10, 15 Kilometer bis in ein Dorf zurücklegen, dort schon. Wir haben da 45 Minuten gebraucht. Also jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie die Straßen dann aussehen, wenn man so lang braucht für 10 bis 15 Kilometer. Und jetzt war das eine Team wieder unterwegs. Die wollten dort Brot hinbringen. Und so sah dann das Auto nachher aus von dem einen, der da unterwegs war. Jetzt kommt gleich ein größeres Bild. Ich glaube, da seht ihr das noch etwas besser. Also das Auto sah nachher so aus. Also sie sind fast kollidiert mit dem ukrainischen gepanzerten Wagen oder was auch immer. Wollten den überholen. Dann ist er ins Schleudern gekommen, hat sich überschlagen und so weiter. Das waren 3 Leute in diesem Auto gesessen. Jetzt könnt ihr mal raten, wie viele davon überlebt haben. Diejenigen mit großem Glauben haben gleich 3 gesagt. Aber das stimmt auch. Es haben alle 3 überlebt. Also es ist ein Wunder. Der hinten drin saß, der Bruder, der hat eigentlich fast gar keinen Kratzer gehabt. Also das war irgendwie unglaublich. Die 2 vorne, sie hatte natürlich ein paar Brüche. Aber der Fahrer, der André heißt der, den seht ihr jetzt hier. Auch wieder ganz schwach, aber der hat es auch überlebt. Also er hätte eigentlich sterben müssen dabei. Also es war eigentlich so ein schwerer Unfall, dass eigentlich keiner hätte überleben müssen. Und als er dann ins Krankenhaus kam, wir haben das mitbekommen, auf die Intensivstation, natürlich erstmal überall drangehängt, alle möglichen Apparate und so weiter, haben wir überhaupt gedacht, überlebt er das? Und wenn er das überlebt, ja, wie überlebt er das? Also wie sieht er nachher aus nach so einem schlimmen Unfall? Ja, und dem geht es jetzt schon mittlerweile ganz gut. Nach 1,5 Monaten ist er wieder aus dem Krankenhaus raus. Er läuft wieder ganz normal, also freut sich wieder am Leben, ist Gott dankbar, dass er das überlebt hat. Und da muss ich sagen, unser Gott tut Wunder. Und das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch für diese Menschen, die sich so einsetzen, auch für ihn, einfach wieder zu sehen, dass unser Herr da bereit dazu ist, wirklich Wunder zu tun, einzugreifen. Also das freut uns natürlich unheimlich, dass wir das sehen können, dass Gott uns nicht einfach irgendwo hinschickt oder dich irgendwo hinschickt in eine schwierige Situation, sondern er ist wirklich ganz, ganz nah bei dir. Das wäre, was der Jürgen auch gesagt hat heute, vor dir, hinter dir, unter dir, über dir. Also das haben die wirklich ganz, ganz konkret erlebt in ihrer Situation. Missionsschule und Pastorenausbildung, das ist ja einer meiner Hauptaufgaben dort immer noch in der Ukraine. Ja, ich bin ja immer noch zuständig für die Pastorenausbildung bei uns in der Gemeinde Gottes Ukraine. Leite ja auch eine Gemeinde und bin auch noch Regionalleiter. Also so ein paar Dinge habe ich halt schon am Hals. Diese Missionsschule haben wir in 2015 gestartet, im Mai ging sie los. Mittlerweile ist jetzt gerade die 10. Missionsschule am Laufen. Die ging am 6. August los. Wird bei uns durchgeführt in Slawiansk. Ich unterrichte dort normalerweise auch immer einfach. Ist eine ganz tolle Sache. Also junge Leute, seht ihr zum Großteil recht junge Leute noch, die da hinkommen. Immer so 15, 20, 25 Leute, die sich bereit erklären für 4, 5 Wochen so ein ganz intensives, ungewöhnlich ist eigentlich, Studium durchzumachen. Also die machen 4 Tage Theorie, in Anführungsstrichen, dann gehen sie meistens 2-3 Tage gleich an die Front, dann kommen sie wieder zurück und so geht es diese 5 Wochen. Warum sage ich ungewöhnliches Studium? Weil in diesem Studium haben sie auch Minen, wie sie mit Minen umgehen müssen oder was sie dabei beachten müssen, wenn sie auf so einem Feld sind, wo vielleicht Minen drin sind, wie sie erste Hilfe leisten, wenn jemand durch einen Beschuss verwundet worden ist und so weiter, das gehört auch dazu. Also nicht einfach theologisch oder Dogmatik oder was weiß ich, Hermeneutik oder was auch immer, Homiletik oder solche Dinge, oder wie man ein Team bildet, ist auch ganz wichtig dabei. Also das Erste, was sie dabei lernen in der ersten Woche, das ist Team zu bilden und in einem Team zu arbeiten. Weil das, ich versuche es euch mal noch deutlicher zu machen, also es sind Leute, die aus ganz unterschiedlichen Orten in der Ukraine kommen. Westukraine, Zentral, Ostukraine, die kommen, die haben sich vorher noch nie gesehen, die kommen plötzlich in diese Schule und dann müssen sie in irgendeinem Team nachher dort an die Frontlinie gehen, um dort um ein halbes Jahr zusammen Dienst zu tun, mindestens. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach, also wenn man sich vorher noch nie gesehen hat, aus unterschiedlichen Gemeinden auch kommt und plötzlich wirst du in so ein Team reingesteckt und dir wird gesagt, so jetzt seid ihr da 5-6 Monate nachher an der Frontlinie, wo sie sowieso ständig unter Spannung stehen, ja, durch den Beschuss manchmal, durch die Leute dort. Gar nicht so einfach und deswegen sagen wir, die brauchen viel Gebet, viel Unterstützung auch, manchmal auch viel Seelsorge, auch nach einer Zeit, also wenn sie selber vieles erleben dort an der Front. Deswegen ist es eine tolle Sache, dass diese Menschen sich bereit erklären und sagen, ich lasse alles zurück, gehe dorthin und will den Menschen dort ganz nah an der Frontlinie dienen. Das war der Abschluss der letzten Missionsschule bei uns in der großen Gemeinde. War das, seht ihr wieder in Alexei, ich war gerade unterwegs irgendwo. So geht es bei uns immer zu. Da werden sie nach vorne gerufen, wird gebetet für sie, werden sie ausgesandt und dann geht's am nächsten Tag los an die Front sozusagen. Das war jetzt die andere Missionsschule. Wir haben noch eine andere Missionsschule gegründet. 70, 80 oder 90 Kilometer von uns weit weg. In einer konservativeren Pfingstgemeinde findet die statt. Alter. Aber das ist uns eigentlich egal. Hauptsache wir sind dabei. Wir machen das, was unser Herr will. Ja, wir bauen Gottes Reich dort. Und ihr seht auch, das sind auch immer so um die 20, 25 Leute. Also mittlerweile sind es schon über 300 Leute, die durch diese Missionsschule in diesen 2 Jahren gegangen sind. 150 Leute sind Missionare sozusagen, sind immer vor Ort. Und natürlich müssen die auch rotieren irgendwann, ja, weil jemand muss auch wieder zurück vielleicht, hat sich für ein halbes Jahr irgendwie freigenommen, geht dann wieder zurück und dann sind wir froh, wenn wieder andere dazukommen. Und gerade die Missionsschule, die jetzt am Laufen ist, die soll dabei auch wieder helfen, dass die Teams wieder aufgefüllt werden, ja, dass sie komplett sind. Pastorenausbildung, aber ich hatte seit 1999 bin ich ja in der Ukraine tätig, auch in diesem Feld. Aber das ist jetzt so etwas Neues wieder, auch seit 1,5 Jahren. Das sind nämlich diese Leute, die dort an der Frontlinie in diesen neu entstehenden oder entstandenen Gemeinden ihren Dienst tun als Leiter und auch als Pastoren. Hier seht ihr wieder den Juri vielleicht hier vorne, ja, rechts. Und der Alexander sitzt neben mir. Und die kommen dann auch zusammen. Wir hatten den Johannes Justus bei uns im Dezember, hat er ein Seminar gemacht mit diesen Pastoren. Ja, also wir laden auch verschiedene Leute mal ein, damit es auch ein bisschen bunter wird, interessanter wird. Aber da, das ist eigentlich so meine Aufgabe, diesen Kurs oder diese Ausbildung zu organisieren, koordinieren und auch mal zu unterrichten. Da habe ich gerade selber unterrichtet. Aber das ist was ganz Tolles, also mich freut es unheimlich, dass wir dort solche meistens jungen Menschen haben, die diese Aufgaben übernehmen, weil ich habe das schon oft gesagt, heute jetzt auch, das ist eine schwierige Aufgabe, dort ganz nah an der Front, aber wir unterstützen sie so gut wir können, betet für diese Menschen, ja, ob es jetzt Alexander, Sergej, Juri oder wie auch immer heißen, betet einfach für die Pastoren an der Frontlinie, weil die brauchen wirklich viel Gebet, ja. Besonders wenn sie auch noch Familie haben, dazu sage ich gleich auch noch was, da gibt's auch ganz schöne Sachen, die passieren. Ich glaube, die Bilder kommen etwas später. Ich habe ja gesagt, es wird viel zerstört immer noch. Ich habe jetzt auch die ganzen Bilder gar nicht drin, wo ihr vielleicht die Häuser sehen würdet, die immer noch zerstört werden oder was da manchmal passiert, wie Menschen umkommen. Die Kinder, das ist ein ganz, ganz besonderes Thema auch in dieser Arbeit, die wir tun an der Front. Es gibt dort Tausende von Kindern, die auch in diesen Orten immer noch leben. Und für mich ist es natürlich auch, oder wenn ich mir das so vorstelle, unsere Kinder sind mittlerweile erwachsen, ja, aber auch die kleineren Kinder, die dort leben und das miterleben müssen, die sind traumatisiert bis zum geht nicht mehr. Ja? Also wenn du schon jahrelang dort an der Front lebst und den Beschuss immer wieder mitbekommst, in den Keller wieder musst, wenn es losgeht und so weiter, und dann vielleicht Tage und Wochen lang teilweise mussten die auch in kleinen Kellerräumen, also es sind keine Kellerräume wie hier in Deutschland, also wenn ihr euer Haus gut ausgebaut habt und so im Keller da eure Waschküche drin habt oder sonst irgendwas, also das sind keine Kellerräume wie hier, sondern das sind vielleicht Räume, die da so 3 auf 4 Meter irgendwie vielleicht irgendwie verputzt mit irgendwas oder auch gar nicht verputzt. Also da riecht es nicht gut nach Waschküche, sondern da riecht es vielleicht nach Schimmel. Und wenn man dann in so einem Raum mit 3, 4, 5 Personen über Wochen drin sein muss, also ich glaube, das ist kein schönes Erlebnis, ja, sondern das traumatisiert alle. Und die Kinder müssen das ja auch mitmachen oder mussten das mitmachen. Und da sind wir froh, dass wir diesen Kindern irgendwie manchmal was geben können, wo sie da raus können, auch aus diesem Alltag, schrecklichen Alltag, ja. Gerade jetzt im Sommer sind wieder Kindercamps am Laufen, auch in den Orten selber, oder wir holen die Kinder mal richtig raus aus der Frontzone sozusagen, dass sie mal nach Slawjansk kommen oder mal in eine ganz andere Stadt kommen, die recht weit weg ist. Es gibt auch Programme, wo die Kinder auch nach Deutschland kommen, nach Amerika, in andere Länder, damit sie wirklich mal ganz, ganz rauskommen und diesen Stress nicht immer miterleben müssen. Ja, weil irgendwann müssen sie ja wieder zurück. Und da ist es ganz toll, wenn wir solche Feste für die Kinder machen können. Wir hatten auch schon Feste, gab es da waren bis zu 900 Kinder da. Ja, also mit Eltern natürlich, und das ist ja was ganz Tolles. Du hast dann plötzlich die Möglichkeit, durch die Kinder wieder die Eltern zu erreichen. Ist ja sowas wie Royal Rangers und solche Sachen, wo irgendwann die Eltern halt mal mitkommen und sagen, ich will doch mal gucken, wo mein Kind überhaupt hingeht, ja. Und da hast du natürlich da die beste Möglichkeit, wenn dann die Mamas mitkommen oder die Omas und da, ihnen das Evangelium einfach auf verständliche Art und Weise weiterzugeben, ja. Also, die dürfen wirklich mal, ich wollte jetzt gerade was sagen, das sage ich jetzt nicht, aber die dürfen sich mal richtig austoben auch mal, weil das müssen sie auch, ja. Die müssen ja irgendwo die Spannung auch mal abbauen können, die da ständig über Tage, Monate und sogar mittlerweile schon Jahre ständig angebaut wird in ihrem Leben. Und ihr wisst es ja mit Kindern, die sowas erleben, egal was es ist, ist riesiger Stress. Die können dann nachts nicht mehr schlafen, die machen ständig ins Bett und so weiter. Ja, die sind ständig unter diesem Druck, unter dieser Anspannung. Deswegen, die brauchen wirklich viel, viel Hilfe, dass sie umgeben sind. Und ich glaube, da haben wir einen Vater im Himmel, der das durch uns machen will, ja, uns Christen machen will, diesen Kindern auch wirklich zu helfen, damit es ihnen auch besser geht. Ich habe ja gesagt, also es gibt wirklich auch tolle Dinge, die unser Gott macht. Neues Glück inmitten des Leids, ja, das war sowas, das habe ich einfach so nennen müssen. Der Alexander, hier seht ihr jetzt gleich 2 Pfeile auftauchen, der Alexander und die Ala, das sind auch so Teammitglieder, ein Team in einem Ort, den ich auch besucht habe. Und als ich dort war, habe ich dann ab 8 Uhr abends auch so den Beschuss gehört. Der war so 10 Kilometer weit weg von uns. Also da hat es richtig geknallt. Du hast es dann gesehen, ich bin mal raus, habe das extra aufgenommen. Also wenn die Roten, hast es dann gesehen, wo es so hoch ging. Und dann irgendwann hat es richtig einen Knall gegeben. Also es waren so die Artilleriegeschüsse, Geschosse. Und dann kamen halt noch so die Schnellfeuerwaffen, die rote Linie unten. Das hat man auch alles gehört, also da wurde dann richtig geschossen, so ab 8 Uhr bis 11 Uhr und dann war es wieder vorbei. Also so geht es oft an manchen Orten. Aber die sind gerade auch wieder jung und energisch, dynamisch in diesem Team. Und das muss ich wirklich sagen, unser Gott hat schon manchmal auch einen tollen Humor. Ja, also mittlerweile haben die geheiratet, nachdem sie sich nur ein paar Monate kannten, so 3, 4 Monate vielleicht. Ich glaube im Mai haben sie geheiratet, war ich auch gerade wieder unterwegs, aber das hat mich unheimlich gefreut. Das ist nicht die einzige Familie, die so entstanden ist. Wir haben, glaube ich, mittlerweile schon 3, 4 Familien in diesen Missionszentren, die so entstanden sind, neue Familien. Und die nächsten stehen schon Schlange sozusagen. Also es sind schon wieder andere junge Leute, die sich kennengelernt haben als Christen dort in so einem Missionszentrum. Und die sagen jetzt, wir wollen unsere Familie gründen. Und das finde ich absolut toll. Weil das wird nämlich zu einem guten Vorbild für die Menschen, mit denen sie tagtäglich dort zu tun haben. Ja, die dürfen dann sehen, was es bedeutet, was eine echte Familie ist, ja, wie Familie gegründet wird und wie Familie auch gelebt wird. Finde ich unheimlich toll. Und natürlich müssen wir für die auch beten, weil die stehen ja auch unter dem Druck. Die werden die Gemeinde wahrscheinlich dort übernehmen, in diesem Ort. Also ganz frisch gebackene Familie und die müssen dann diese Gemeinde übernehmen an der Front. Es ist bestimmt nicht einfach. Manchmal wünschte man sich, man hätte mal so ein bisschen Zeit, mal rauszukommen. Aber sie haben sich dazu bereit erklärt und wir sind ganz froh für diese Menschen. Also es gäbe noch viel davon zu berichten, aber das wäre dann wirklich viel zu viel. Was ich einfach sagen will zu dieser ganzen Arbeit an der Frontlinie, betet für die Menschen, ja, tut das, was ihr hier tun könnt, also das erste ist Gebet, ganz klar. Wer finanziell unterstützen will, also auch mal durch den Samariterdienst, im September geht auch wieder ein LKW, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet im Lager in Herrenberg, also wir versuchen immer mal auch zu kommen, dann was zusammenzustellen. Wenn ich das sagen darf, Fahrräder wären ganz toll. Also wenn ihr Fahrräder habt, die ihr abgeben könntet, aber die müssen noch funktionieren, ja, also bitte keinen Schrott. Also das ist immer meine Bitte in jede Gemeinde, wo ich komme. Wenn ihr einen Schrott abgeben wollt, gebt es dem Schrotthändler, ja. Wenn ihr was für den Herrn tun wollt und für die Menschen dort, dann gebt ein Fahrrad, das wirklich noch ganz intakt ist und wo der Mantel nicht schon total abgenützt ist oder die Dellen schon irgendwo sind. Das brauchen wir nicht, sondern die Leute müssen ja unterwegs sein. Die besuchen die Leute jeden Tag dort vor Ort und meistens mit dem Auto fahren ist sowieso so eine Sache bei den Straßen. Da ist es wirklich besser, du bist mit dem Fahrrad unterwegs und kannst die Schlaglichter noch irgendwie umfahren, ja. Weil mit dem Auto geht es meistens gar nicht mehr. Die sind so groß, die Schlaglichter. Da musst du einfach durch, ja. Also wenn ihr Fahrräder habt, die könnt ihr bringt sie bitte einfach zum Samariterdienst irgendwie nach Herrenberg. Wir nehmen die mit im September und die kommen auch an, ja, weil ich bin dort als Regionalleiter, ich kümmere mich selber drum. Ich lade meistens den LKW auch mit aus, wenn ich da bin. Und wir kümmern uns drum, dass die Fahrräder wirklich ankommen. Was noch ganz toll wäre, das habe ich irgendwie verpennt in den anderen Gemeinden, Stühle wären ganz toll, ja, weil es entstehen ja neue Gemeinden. Da haben wir Gemeinden mit 30 Leuten, mit 40 Leuten, auch mit 50 Leuten mittlerweile und so weiter. Und natürlich Stühle wären da was ganz, ganz Tolles. Also die brauchen nicht neu zu sein, aber die müssen so gut sein, dass man sich draufsetzen kann und dann nicht irgendwie mit dem Stuhl zusammenklappt oder umkippt. Ja. Also wenn ihr sowas hättet noch vielleicht von zu Hause oder von Gemeinde, wie auch immer, könnt ihr auch dorthin bringen. Also ich mache heute mal richtig viel Werbung, habe ich eigentlich noch nie gemacht. Jetzt für mich mache ich sowieso fast nie Werbung, aber so für andere kann man ja Werbung machen. Ja, die Werbung für mich muss halt jemand anderes machen. Also so ist es. Deswegen, da gibt's viel zu tun. Betet dafür, setzt euch ein, wo ihr es könnt, wenn ihr wollt. Also ich habe das so mitbekommen, der Jürgen hat mir mal zwischendurch geschrieben, nachdem wir uns kennengelernt haben auf der Pastorentagung. Ich habe ihm das mal so schmackhaft gemacht. Wir haben jetzt im September eine große Missionskonferenz, die wir jetzt mittlerweile jedes Jahr haben, also 3 Jahre jetzt. Da werden auch wieder eine große Taufe sein an dieser Missionskonferenz. Ich habe ihn einfach mal gesagt, Mensch, wenn du kommen willst oder so, vielleicht hast du ja mal Lust zu kommen, komm doch mal. Also ich habe schon gespürt, er hat schon plötzlich Lust bekommen zu kommen. Und ich kann euch eins sagen, bei uns in Slawiansk ist es wirklich ruhig. Ja, wir sind auch immerhin 70 Kilometer von der Frontlinie entfernt. Ihr kommt auch von Kiew gut mit einem Schnellzug mittlerweile zu uns, 6 Stunden, du bist in Slawiansk und der Zug ist richtig gut. Also wer mal kommen will, ich lade euch ein, wenn der Jürgen wirklich kommen sollte und noch jemand Lust hat. Also wir finden schon einen Platz, wo wir euch auch unterbringen, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr wisst ja, probieren geht über studieren. Ja, und manchmal sind es solche Sachen, um das mal wirklich auch vielleicht selber zu erleben, was da wirklich passiert. Also wir nehmen den Jürgen, ich weiß nicht, ob ihr damit anverstanden seid, natürlich als Gemeinde, ich nehme ihn auch mal ganz gerne an die Front mit, um ihn zu zeigen, wo, also nicht ganz jetzt in die graue Zone, aber so mal an einen Ort, wo man schon noch rein kann, ja, um mal vielleicht zu sehen. Also, aber wenn er das nicht will, muss er das nicht. Aber das sind so Sachen. Also nach so Erlebnissen habe ich festgestellt, die Leute, die dort waren, kriegen ein ganz anderes Verhältnis, Beziehung zu dieser ganzen Sache. Und vielleicht wäre das ja auch mal ganz toll, wenn da die Beziehungen wieder so aufkommen, ja, wenn die wieder gebildet werden. Jetzt noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt Schluss mache mit diesem Bericht. Wie gesagt, ich bin ja auch Regionalbischof, wie man das bei uns nennt, ja. Und da ist es halt meine Aufgabe, mich um die Gemeinden, um die 21 Gemeinden mittlerweile auch zu kümmern. Wir haben so eine Pastorenfreizeit gehabt. Es war Ende Juni, bevor es eigentlich losging nach Deutschland. Eine Woche vorher, oder noch nicht mal eine Woche, das waren 4 Tage. Vorher ging die zu Ende. 3 Tage. Das habe ich organisieren dürfen, durchführen dürfen, koordinieren dürfen, alles machen dürfen, zusammen mit meiner Frau. Wenigstens haben sich die Pastoren mit ihren Frauen erholen können in diesen 3 Tagen. Also für mich war das überhaupt keine Erholung. Aber das ist halt meistens so, wenn du sowas, irgendwas organisieren musst. Aber sie fanden das ganz toll, haben sich toll erholt. Es war eine tolle Gemeinschaft. Wir haben viel Lobpreis gemacht. Ich bin ja auch einer, wir haben auch mit dem Jürgen zusammen auf der Pastorentagung mal Lobpreis gemacht. Ja, das macht halt Spaß, mal Lobpreis zu machen. Wir haben viel füreinander auch gebetet. Ja, das hat auch dazu gehört. Und ich glaube, das macht auch Gemeinde Jesu aus, wenn wir füreinander beten, auch vielleicht manchmal für ganz persönliche Dinge. Und dann am letzten Tag gab es dann das tolle Grillfest. Da waren alle schon so richtig ganz locker drauf. Die Natascha und ich, wir mussten erstmal eine 3/4 Stunde fahren, um das Fleisch noch zu holen, dann wieder 3/4 Stunde zurück. In der Zeit konnten die anderen sich schon richtig erholen, baden, was auch immer. Aber dann, und dann, wie gesagt, ging es schon auch gleich wieder fast nach Deutschland. Also das gehört dazu. Ich habe ja gesagt, seit 3 Jahren haben wir wieder eine Gemeinde übernommen, eine kleinere Gemeinde. In der waren wir früher auch schon mal bis 2004. Dann mussten wir da raus, sind wir zurück in die Große. Jetzt sind wir wieder dort, seit knapp 3 Jahren. Und ich habe da so ein Erbe mitbekommen, was halt manchmal so ist, wenn du wieder zurückkommst. Der erste Pastor hat die Gemeinde verlassen, eigentlich zurückgelassen. Dann sein Sohn hat die Gemeinde dann auch 2014 verlassen, zurückgelassen. Und irgendwann habe ich sie dann halt übernehmen dürfen. Die Gemeinde war mal so um die 90 Personen, Erwachsene, als ich zurückkam. Da waren es noch 20, 25 vor 3 Jahren. Und die haben irgendwann vor 7, 8 Jahren sind sie auf die Idee gekommen, sie müssten mal anbauen. Wie sie auf die Idee gekommen sind, weiß ich bis heute noch nicht. Aber das haben sie dann so angebaut. Ein Saal für 300 Leute. Also wenn man dann so 35 Leute war in der Gemeinde, warum man dann einen Saal für 300 Leute baut, weiß ich bis heute noch nicht so ganz. Und wie wir den irgendwann mal vollkriegen sollen, weiß ich auch noch nicht so. Aber der Herr weiß ja, wie das funktioniert. Ja. Aber das ist so jetzt mein Erbe, das ich dann antreten musste auch noch. Also bevor es dann nach Deutschland losging, der letzte Samstag, haben wir dort den ersten Arbeitseinsatz gemacht. Von morgens bis abends waren wir dort, haben dann halt mal was geschafft. Weil ich habe gesagt, jetzt muss es irgendwann losgehen. Kurz für diejenigen, die ein bisschen was damit zu tun haben, so ein Verständnis von Bauen. Also wie gesagt, der Saal ist so knapp 30 Meter lang, 11 Meter breit. Und auf die 11 Meter gab es 8 Zentimeter Gefälle von der Betonschicht, die sie damals reingemacht haben. Das heißt, wir mussten diese ganze Betonschicht neu machen, weil da soll Fußbodenheizung rein, dann Fliesen drauf und so weiter. Also da muss noch so viel neu gemacht werden eigentlich, also mir standen die Haare fast zu Berge, leider habe ich nicht mehr viel, da sieht man das sowieso nicht. Aber das sind halt solche Dinge, aber was gut dabei ist wieder, das ist unser Diakon in der Gemeinde, also wir sind jetzt mittlerweile so um die 40 Leute, also so langsam wachsen wir wieder, es geht vorwärts. Er ist glaube ich 67 Jahre alt, aber das hat mich richtig gefreut, er war voll dabei, hat gesagt, ich mache mit. Ja, und das sieht man auch an dem Gesicht. Er selbst hat Probleme eigentlich mit den Beinen, aber ist dann auch auf die Knie, hat diese Betonschicht wieder gerade gezogen. Also es ist noch kein Estrich, sondern richtig Beton. Und kurz mal, um zu zeigen, wie das so gemacht wird manchmal bei uns, also nicht so wie in Deutschland. Da wird der super Betonmischer genommen, der da hinten steht, ist sowieso kaputt, denn da ist schon lange kaputt, da irgendwas war da. Da wird so eine alte Badewanne genommen, so gusseiserne Badewanne. Da wird der Mixer genommen, da der große, da wird das Zeug da reingemacht, Sand, Zement, Wasser, dann wird es richtig gemischt und am Schluss wird es dann halt einfach ausgekippt. Und dann wird es gerade gezogen. Ja, also nicht so alles so einfach wie hier in Deutschland. Da muss halt schon noch richtig Hand angelegt werden sozusagen. Aber wir haben das angefangen jetzt. Ich weiß nicht, wie wir das zu Ende kriegen. Also da bin ich mir noch ganz im Unklaren, weil es ist finanziell ein riesiger Aufwand, den wir als Gemeinde überhaupt nicht stemmen können. Auch von der Arbeit nicht wenig. Ja, aber wir vertrauen irgendwie, dass der Herr da irgendwie was macht. Das war jetzt dazu zur Gemeinde, noch ein paar andere Bilder, die gehören auch noch dazu. Ihr habt ja meine Frau jetzt gar nicht so richtig gesehen, die sitzt ja dort. Da seht ihr sie wenigstens mal auf dem Bild zusammen mit mir. Und jetzt kommen so die ganz besonderen Bilder noch. Die junge Oma mit ihrer jungen Enkelin, mit der Vivian. Und der, was bin ich jetzt, junger Opa? Ja, ich bin junger Opa, noch mit 50 ist mal. Es war aber ein ganz tolles Bild, das habe ich übrigens auch auf der Pastorentagung bei der Predigt verwendet. Das habe ich selber wieder, ich habe mir das angeschaut, habe gedacht, Mensch, das ist ja genau, wie das unser Gott mit uns macht. Ja, wenn du in Gottes Armen bist, dann kannst du dich geborgen fühlen. Ja, dann brauchst du keine Angst haben, dass du da irgendwie durchfällst, runterfällst, dass er keine Kraft mehr hat. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, das stimmt ja. Die Vivian, ich habe sie auf die Arme genommen, ein bisschen rumgeschaukelt und dann ist sie plötzlich eingeschlafen. Warum? Nicht, weil sie jetzt so hundemüde war, sondern weil sie einfach irgendwann spüren, auch wir als Menschen spüren, wenn wir uns geborgen fühlen können. Ja. Und das ist genau das, was unser Gott mit uns macht. Es ist super toll, wenn wir das so erleben dürfen. Unsere Carmen mit der kleinen Vivian und die Natascha. Und das ist nochmal, das ist die Jessica noch, unsere jüngere Tochter, ist aber jetzt auch schon 18, mit ihrer Nichte. Und das ist nochmal die Familie von der Carmen, der Vlad und die kleine Vivian. Das gehört einfach dazu, das muss sein. Weil so, das sind so die ganz besonderen Erlebnisse oder Gefühle, die dann auch aufkommen. Also das war jetzt mal einiges, was wir euch mitgeben konnten, mitgeben wollten. Jetzt könnt ihr das auch ausmachen. Das war das letzte Bild auf der, von der Präsentation. Jetzt habe ich natürlich wieder ein Problem, weil ich weiß ja, wir sind hier in Deutschland, nicht in der Ukraine. Und wenn ich auf die Uhr schaue, dann sehe ich, dass die Zeit wie immer davon rennt. Jetzt müsst ihr mir erstmal sagen, wie lange ihr es noch aushaltet. 12 ist okay. Okay, dann müssen wir mal gleich starten. Losgehen. Okay, ich versuche jetzt so wieder den Übergang zur Predigt zu bekommen. Aber ihr werdet gleich feststellen, so irgendwo in der Predigt wird schon wieder was auftauchen, was damit zu tun hat, was wir dort in der Ukraine erleben. Das ist mittlerweile ganz normal. Irgendwie verarbeitet man das wahrscheinlich auch dadurch, wenn man das reinpackt. Und ich habe festgestellt, das hat viel, viel mit unserem Leben als Christen zu tun. Also besonders was Nächstenliebe betrifft. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit der Nächstenliebe plötzlich bei einigen Leuten riesige Probleme gehabt auch. Ja. Also es waren Leute bei uns in der Gemeinde, ich weiß nicht, ob ich das damals auch schon erzählt habe, das letzte Mal, als wir da waren. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, in welchem Jahr das war genau. Aber es gab Leute bei uns in den Gemeinden, die bereit waren, uns sozusagen an die andere Seite auszuliefern. Also sie haben uns gefragt oder unseren Pastor gefragt, habt ihr keine Angst, dass wir euch an die Pro-Russischen ausliefern sozusagen. Das fand ich schon richtig herb, also richtig hart sowas. Also Leute zu haben in den Gemeinden, die eine absolut andere Einstellung haben, die auch gar nicht mehr zugehört haben irgendwann, die gesagt haben, uns ist es ganz egal, was ihr hier sagt, ihr habt keine Ahnung, Russland ist gut, wir wollen hier Russland, ja, Putin komm rein, also die haben das ganz klar gesagt und so. Und das war dann schon etwas heftig für uns, als wir dann auch zurückkamen, nach der Evakuierung zurückgegangen sind. Ich habe das dann von einigen oder über einige Leute gehört in den Gemeinden und ich muss ganz ehrlich sagen, also da habe ich mich gerade mal gefragt, wie es mit meiner Nächstenliebe oder wie weit meine Nächstenliebe überhaupt noch bereit ist zu gehen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war gar nicht so einfach, den Leuten sogar die Hand zu geben und einfach mal in die Augen zu schauen, wo du wusstest, das sind Menschen, die waren bereit, dich auszuliefern. Einfach an die andere Seite. Und die wussten ja, wenn die andere Seite, es gab 4 Brüder aus einer Pfingstgemeinde, das habt ihr vielleicht damals auch mitbekommen, die wurden erschossen auch von den Pro-Russischen, weil sie evangelikale Christen waren. Unser nationaler Vorsteher, unser Hauptpastor, der wurde auch ins Gefängnis, in den Keller gesteckt von denen, und auch andere Brüder aus unserer Gemeinde. Unsere große Gemeinde wurde von denen besetzt, über 1,5 Monate, 2 Monate lang. Da waren bis zu 100 Söldner drin. Ein riesiges Waffenlager, die haben auch von unserer Gemeinde mit 2 Panzern auf die ukrainische Armee geschossen, also damit die zurückschießen irgendwann und so weiter. Also wenn man das alles so mitbekommt und plötzlich kommst du zurück und stehst vor diesen Personen und sollst ihnen die Hand geben. Ich bin an manchen erstmal vorbeigelaufen. Also ich sage das mal ganz ehrlich, auch als Pastor. Ja, also es war unheimlich schwer, diese nächste Liebe in dieser Situation so zu praktizieren, wie es uns eigentlich die Bibel sagt. Also ich glaube, wenn du das noch nie erlebt hast, sowas, wenn es dir gut geht und alles ruhig läuft, dann ist es gar kein Problem. Da ist jeder sozusagen der Nächste. Wo ist da das Problem? Aber wenn du mal in eine Lage kommst, wo du gefordert wirst wirklich, wo du Dinge erlebst, wo du eigentlich verraten und verkauft wirst, da ist die Frage nach der nächsten Liebe, sieht schon ganz anders aus. Und ich glaube, manchmal macht es unser Gott auch so. Die Überschrift eigentlich hier, der Titel der Predigt heißt Leiden und trotzdem Gutes tun. Passt eigentlich dazu. Leiden und trotzdem Gutes tun. Und ich bin überzeugt, das hat was mit Christsein zu tun. Das Leben genießen, da gibt es ja auch so schöne Fernsehprediger, die uns das immer schön schmackhaft machen. Das Leben genießen klingt ja richtig cool, locker, einfach. Aber ich habe mich schon gefragt, entspricht es auch wirklich der Realität im Leben zumindest des Menschen, der nach Gottes Wort und nach Gottes Maßstäben leben will? Also das ist eine riesige Frage für mich. Und ich glaube, meine Antwort würde auf jeden Fall, die erste würde Nein sein. Das entspricht überhaupt nicht dem, was Gottes Wort uns eigentlich sagt. Ich versuche mal in diesen noch ungefähr 20 Minuten mal dieser Frage etwas auf den Grund zu gehen, zusammen mit euch. Wir können nicht alles beleuchten, aber es gibt so ein Moment, ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass wir es Gottes Wort erlauben, unsere Sehschärfe wieder zu verbessern. Also was wir sehen, wie wir das Leben sehen und es nicht so verschwommen zu sehen, wie das uns die Gesellschaft suggeriert. Ja, die Gesellschaft sagt ja zu allem ja, also das könnt ihr machen, das könnt ihr machen. Aber sobald du als Christ mit christlichen Maßstäben kommst und sagst, das ist ja eigentlich das, was Gott will. Hör, stopp, ihr seid ja so intolerant. Problem dabei ist, dass sie eigentlich total mittlerweile intolerant uns gegenüber geworden sind. Ja, also wenn du mit christlichen Maßstäben kommst, dann gibt's ein Problem. Aber ich sage, wir müssen unserer Sehschärfe wieder arbeiten, damit wir deutlich sehen, was die Maßstäbe Gottes sind. Und dazu habe ich jetzt mal eine Bibelstelle genommen aus 2. Timotheus 3, Verse 12 bis 17. Den will ich jetzt auch mal gerade vorlesen, diesen Abschnitt, 2. Timotheus 3, 12 bis 17, weil das ist so ein richtiger Hammerabschnitt, also wo es uns mal richtig wieder gesagt wird, worum es eigentlich bei uns in unserem Leben geht. Also ihr wisst ja, dieses dritte Kapitel, glaube ich, 2. Timotheus 3, Apostel Paulus fängt überhaupt damit an, dass er sagt, wie das in den letzten Tagen, in der letzten Zeit aussehen wird, wie die Menschen eigentlich miteinander und mit Gott umgehen werden. Selbstsüchtig, egoistisch, geldliebend, alles Mögliche, nur nicht Gott vertrauen, nicht auf Gott hören. Also so werden die Menschen in der letzten Zeit sein. Und das setzt er diesem Abschnitt voran. Und jetzt sagt er das Folgende, ab Vers 12. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Da könnte man ja gleich schon stoppen. Und jemand wird sagen, ja, die Bibel muss man ja nicht so wörtlich nehmen. Das können wir ja manchmal symbolisch und dann ausdiskutieren, was und wen er jetzt gemeint hat. Das hört sich aber schon ganz direkt an. Aber jetzt lesen wir mal weiter. Böse Menschen, also das ist eine modernere Übersetzung. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die Heiligen Schriften kennst, ist eine ganz tolle Sache übrigens, sollten wir unseren Kindern auch beibringen, welche die Kraft haben, also diese Schriften, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und jetzt kommen diese zwei sehr bekannten Verse auch. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und dazu könnt ihr mal Amen sagen, weil das ist Gottes Wort. Und gleich nach diesem Abschnitt mal die Frage, ja, wer von uns möchte das Leben nicht genießen? Ja gut, ich denke, eigentlich wollen wir ja alle irgendwie Leben genießen. Und dann müssen wir weiter fragen, wer von uns möchte Verfolgung erleiden, ausgelacht werden, vielleicht auch als Außenseiter in dieser so toleranten und doch so intoleranten Gesellschaft betrachtet werden? Und der Grund wäre ja nicht dafür, das ist glaube ich gerade hier in der Gegend, passt es so, dass jemand nicht für den VfB oder für Bayern gefiebert hat. Also meistens wollen sie alle für VfB hier fiebern, Bayern darf man ja gar nicht sagen. Ja. Also darum geht's hierbei nicht, sondern die Außenseite, diese Verfolgung, das sind Menschen wie der Martin Luther vor 500 Jahren, wisst ihr ja, dieses Jahr ist ja 500 Jahre Reformation. Menschen wie Martin Luther, die sich dazu entschieden, gottesfürchtig zu leben, biblische Maßstäbe als richtig zu akzeptieren und Jesus Christus nachzufolgen. Das ist eigentlich genau das, worum es mir auch heute geht. Also die Option, die wir hier bekommen, ist eigentlich recht eindeutig. Alle, die persönlich an Jesus Christus als Herrn und Heiland glauben, also ihm nachfolgen werden, werden auf die eine oder andere Art Verfolgung erleben. Oh, klingt ja wieder richtig toll, oder? Da freut man sich am Sonntagmorgen, wenn man sowas hört. Ach, Verfolgung, ja, China, Indonesien, muslimische Länder, ja, das haben wir schon oft gehört und für die beten wir auch. Aber bei uns, nein, wir brauchen keine Verfolgung. Das Problem dabei ist, dass Paulus und das Wort Gottes eine ganz klare eine Option nur gibt. Alle, die an Jesus Christus glauben, gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Da ist es schon ganz schwierig, das irgendwie abzuändern. Ich weiß, liberale Theologen würden sowieso gleich sagen, ja, das könnt ihr vergessen, das hat der Paulus damals irgendwann geschrieben. Heute leben wir in einer anderen Zeit, deswegen brauchen wir das nicht mehr auf uns anzuwenden. Das Problem ist nur, die Bibel gilt für alle Zeiten und gilt auch für heute. Und es bedeutet, dass wir alle auf irgendeine Art und Weise auch Verfolgung erleben werden. Die große Verfolgung liegt vielleicht noch vor uns, aber ich glaube, also diejenigen von euch, die schon lang ihren Weg mit Jesus Christus gehen, so wie das bei mir auch ist, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, mein Vater war Pastor, für uns war das ganz normal, in die Gemeinde zu gehen, Bibel lesen, beten und so weiter. Und auch in der Schule, ja gut, ich war sowieso immer einer, ich habe ab und zu mal den Mund aufgemacht. Und wenn ich dann gesagt habe, dass das totaler Käse ist, was uns wieder von der Evolution erzählen und so, dass man doch wenigstens mal Gott nebendran stellen sollte oder was auch immer, oder dass ich an Jesus Christus glaube, ja gut, dann wurde ich halt auch mal ausgelacht. Ja, das war eigentlich ganz normal, auch zu meiner Zeit. Also viele haben das damals auch nicht verstanden, warum man an Gott glauben muss, warum man ihm vertrauen soll oder was auch immer. Ja, also da kannst du solche Dinge auch hier in Deutschland erleben. Du erlebst sie heute wahrscheinlich auch noch mehr sogar. Die Gesellschaft wird immer intoleranter, was den persönlichen Glauben an Jesus Christus und das Ausleben des Glaubens betrifft. Deswegen also, ich komme jetzt mal noch zu einer Frage, die habe ich mir selber gestellt, die stelle ich uns heute auch. Wie weit bin ich bereit zu gehen für meinen Glauben an Jesus und woher nehme ich die Kraft dafür? Was ist mein Fundament? Weil ich glaube, damit müssen wir umgehen heute. Also Glauben, Leben aktiv und nicht passiv, das kannst du nicht einfach so in dieser Gesellschaft, dass alles gut reden und alles sagen, wie toll das ist, wie toll sie das finden, dass du die Bibel liest und jeden Sonntag in die Gemeinde gehst und betest und vor der Ehe noch keinen Sex gehabt hast und so weiter. Das finden viele Leute überhaupt nicht mehr toll, sondern sagen, ihr lebt ja hinter dem Mond irgendwo. Aber ich sage, ich lebe nicht hinter dem Mond, ich lebe auf der Erde wie du, genauso. Und ich habe genauso ein Leben wie auch du und auch ein Recht auf Leben. Und ich habe auch ein Recht auf meine Meinung. Das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass wir als Christen auch wieder lernen dürfen und keine Angst haben müssen. Wenn es schon Meinungsfreiheit gibt, die immer so proklamiert wird, dann sage ich, ich will als Christ auch meine Meinung haben. Ja, weil oft jetzt so gemacht, die versuchen nicht mittlerweile mundtot zu machen. Aber solange dein Mund, Lippen und die Zunge sich bewegen können, lasst euch nicht mundtot machen, sondern sagt das, was Gottes Wort sagt. Redet über die biblischen Maßstäbe, weil die sind gut für die Menschen, die sind gut für die Gesellschaft. Und die Gesellschaft braucht was, was sie wieder aufbaut und nicht zerstört. Amen. Super, ihr könnt wenigstens noch Amen sagen. Das ist wirklich so. Und dazu brauchen wir kein Wohlstandsevangelium. Also das ist was, wo ich mich manchmal unheimlich aufrege über sowas. Erstmal gibt es gar nicht in der Bibel ein Wohlstandsevangelium. In der Bibel gibt es ein ganz anderes Evangelium. Aber ich habe mich nochmal so ein bisschen damit beschäftigt, so dran erinnert, wie das besonders in den 90er Jahren geklungen hat. Das war dann so, komm zu Jesus, er bringt alles in Ordnung, es wird alles gut, dir wird es gut gehen, du kannst reich werden, bekannt, erfolgreich, Selbstwertgefühl schießt in die Höhe und mit den Problemen ist auch Schluss. So, das war das Wohlstandsevangelium, das ist totaler Humbug. Das hat mit Evangelium überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich das Gegenteil, eine genaue Umkehrung von dem, was Jesus Christus gesagt hat. Weil als Jesus gesagt hat oder die Bibel von Leben in Fülle redet, dann hat es nichts mit der Fülle hier, mit meinem Geldbeutel zu tun, sondern da hat es was damit zu tun, dass aus unseren Leibern, so wie es steht, Ströme des lebendigen Wassers fließen können, wir die Menschen lieben können und ihnen die Liebe Gottes weitergeben können und das jeden Tag. Das ist für mich Leben in Fülle. Und genau das will ich auch haben. Das will ich anderen Menschen weitergeben können. Das ist für mich Evangelium. Ich erinnere mal dran, was Jesus Christus gesagt hat. Mich haben sie verfolgt und euch werden sie alle annehmen und gut mit euch umgehen. Also es wäre ja schon komisch, wenn sie Jesus verfolgt hätten und zu uns würden sie sagen, Mensch, Ebi, ich finde es so toll. Mensch, du bist ein Jesus-Nachfolger. Ha, das sind doch die tollsten und die besten Leute auf der Welt. Er hat gesagt, mich haben sie verfolgt und euch werden sie verfolgen. Und dann hat er eine ganz konkrete Aussage gemacht. Die erste, glaube ich, konkrete Aussage Jesu Christi über eine Nachfolge, über eine Christusnachfolge. Matthäus 16, 24, 25. Da hat Jesus mal so richtig nochmal reingehauen, so ganz direkt, da ging's fast nicht mehr. Das sagt er zu seinen Jüngern: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wow, und jetzt ist das Wohlstandsevangelium auf Null. Das bedeutet nicht, dass wir arm sein müssen, ja, die Ärmsten dieser Welt, und nichts haben dürfen. Sondern das bedeutet, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, da geht's erstmal drum, dann muss was absterben in mir. Dann muss mein Ego, meine Sünden, mein Wille und mein Wollen und das, was ich immer so gern durchdrücken will, das muss absterben. Mein altes Leben, meine falschen Einstellungen, all das muss absterben, damit tiefgreifende Veränderungen in meinem und eurem Leben passieren kann. Ohne das funktioniert überhaupt nichts. Das ist Evangelium. Und Jesus Christus ist doch auch nicht in diese kaputte und immer kaputtere Welt gekommen, um eine neue Religion ins Leben zu rufen. Oder einfach um moralisch perfekt zu leben oder um zu Toleranz aufzurufen. Das war nicht sein Ziel. Wisst ihr, warum Jesus Christus gekommen ist? Er ist auch nicht einfach gekommen, um uns zu sagen, da gibt's einen Vater im Himmel, der liebt euch alle. Und ihr kommt alle in den Himmel. Dazu ist er nicht gekommen. Ja? Das können die Deutschen ja immer noch. Wenn sie betrunken sind, dann singen sie plötzlich alle, wir kommen alle in den Himmel. Ja? Aber das stimmt ja gar nicht. Sondern diejenigen kommen in den Himmel, die Jesus Christus vertrauen. Und er ist gekommen, um den Menschen ihre Hilflosigkeit erstmal zu zeigen, wenn sie ohne eine Beziehung mit dem Schöpfer und dem Vater im Himmel leben. Das wollte er, dass die Menschen das sehen, wie hilflos sie sind, wenn sie von der Sünde gezeichnet sind. Und dann hat er ihnen den Ausweg gezeigt. Ja, dann hat er gesagt, ich gehe für euch ans Kreuz, ich sterbe für euch und ich stehe auf für euch und ich gebe mich hin. Und ich werde die Liebe praktizieren, euch zeigen, was echte Liebe ist. Dazu ist Jesus Christus gekommen in diese Welt. Und daran hat sich nichts geändert. Die Menschen werden immer hilfloser und verstörter in ihren Verirrungen, in ihren Sünden, in dem Bösen, das sie tun. Und es wird dann so oft noch als normal mittlerweile deklariert oder sogar als gut. Die Zerstörung familiärer Werte, also der Familie, wird immer mehr zerstört. Ehe für alle, totaler Quatsch. An solchen Dingen sind die großen Reiche alle kaputt gegangen. An solchen Verirrungen. Also wir als Christen müssen doch was dem entgegenzusetzen haben. Sagen, Mensch, guck mal, hier geht's genau drum. Diese Kaputtheit, die Zerstörung, Kriege führen, andere unterdrücken. Das wird immer extremer und schlimmer. Und da müssen wir was entgegenzusetzen haben. Und wir haben es auch. Und der Schlüssel zum Erfolg für ein christliches und gutes Leben ist nicht das Bankkonto oder eine tolle finanzielle Ausbildung, sondern es ist Gottes Wort, die Bibel, die Heilige Schrift. Weil es ist die Anweisung zu einem Leben, das Gott gefällt und Sinn macht. Das schlauste Buch der Welt. Das wichtigste Buch der Welt. Und das effektivste Buch der Welt. Der Bestseller Nummer 1 der Weltgeschichte, der Menschheitsgeschichte, ist die Bibel und wird die Bibel auch immer noch bleiben. Auch wenn es vielen nicht gefällt. Aber das ist so. Und was Paulus hier sagt, dass diejenigen, die das Wort Gottes kennen, die das benutzen, die dem Wort glauben, die werden die Kraft erleben, die Kraft Gottes erleben und das ist eine Kraft, das Menschenleben verändern kann. Und genau das ist doch das, was wir als Christen auch sehen wollen in unserer Umgebung, bei den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, dass auch ihr Leben verändert wird, dass sie diese Kraft erleben, Gottes Realität, dass er Realität ist, dass er die Persönlichkeit ist, die eine Beziehung mit uns will und die uns liebt und verändern will. Und da habe ich mir gedacht, das ist ganz, ganz wichtig auch für uns heute wieder in unserer Zeit, dass wir die Bibel nicht einfach so lesen, weil wir es alle lesen müssen oder weil wir es gewohnt sind. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist nicht das Beste von Reader's Digest, von denen es ja schon 100 Ausgaben gibt. Und da gibt's auch tolle Sachen, die da geschrieben werden. Aber das gibt's ja, wird ja alles verändert, immer wieder neu. Jedes Jahr kommt was Neues. Und da haben sie wieder das Neues erkannt. Die Bibel ist seit 2000 Jahren ungefähr, etwas weniger, ja, seit sie komplett gibt, war sie aktuell und ist absolut aktuell geblieben, auch in unserer Zeit. Warum? Ist auch wieder so ein Thema, wo ich mich oder immer wieder drüber diskutiere. Von Gott eingegeben und von Menschen geschrieben. Und da sagen die liberalen Theologen, ja, das ist ja klar, die Menschen haben es ja geschrieben, was soll ich daran glauben? Da sage ich, das ist genau das Besondere an der Bibel. Von Gott eingegeben, das ist das Wichtigste dabei. Aber von Menschen geschrieben, das ist die beste Mischung, die es geben kann, damit ich das perfekte Werkzeug in meinem Leben habe. Ja, von Gott eingegeben, von Menschen geschrieben. Das können wir benutzen und da ist wieder das Beste. Probieren geht über Studieren. Ja, ich habe ja auch zweimal eine Ausbildung gemacht, theologische, aber da bin ich jetzt auch fertig damit. Also ich probiere es immer aus, inwieweit die Bibel Gottes Wort ist, inwieweit die Bibel wirklich eine Kraft hat und du wirst es spüren, wenn du damit umgehst. Die Bibel zeigt uns immer wieder, dass sie was Göttliches hat. Und das Thema ist ja, leiden und trotzdem Gutes tun. Die Bibel zeigt uns, wer wir wirklich sind. Die hält uns so einen Spiegel vors Gesicht. Und jetzt komme ich ja, wie ich gesagt habe, auch mal wieder zu der Ostukraine. Zu dem, was wir seit 3 Jahren erleben, der Krieg in der Ostukraine zwischen Russland und der Ukraine eigentlich. Ständig wieder angeheizt durch die Propaganda aus dem Kreml. Das geht ständig wieder weiter. Und da mussten wir das auch lernen und musste ich auch ganz persönlich wieder ganz neu lernen. Auch wenn du leiden musst irgendwo, trotzdem Gutes zu tun. Bereit zu sein, Gutes zu tun. Und das konnte ich nur, oder das können wir nur, weil wir uns auf Gottes Wort und seinen Willen konzentrieren. Also konzentriert euch auf sein Wort und seinen Willen, was er möchte. Weil in Zeiten der Verfolgung, Unterdrückung, wenn es schwer wird, gibst du entweder auf oder gibst du nicht auf. Und ich habe festgestellt, da hilft mir Gottes Wort, sein Wille, sein Nahsein, seine Gegenwart. Da ist der Heilige Geist, der Tröster, der Helfer, den du vielleicht mit deinen menschlichen Augen nicht sehen kannst, aber den du erfahren kannst, der spürbar ist, erfahrbar, erlebbar und dann verändert sich was in deinem Leben und du kannst Nächstenliebe praktisch umsetzen. Und die Menschen versuchen das auf alle möglichen Arten und Weisen irgendwie so das Gute in sich rauszuholen. Ihr wisst ja, wie das geht. Meditation, Yoga oder was für ein Humbug immer getrieben wird. Also ich sage das jetzt einfach mal so, wie ich das sehe. Es hat ja nichts mit Meditation als Christen zu tun, wenn du meditierst über dem Wort Gottes, wenn du betest, wenn du sagst, Herr, öffne mir dein Wort. Sondern die Menschen wollen das Gute aus sich rausholen, was ja laut Bibel gar nicht da ist. Es gibt keinen, der gerecht ist, auch nicht einen. Es gibt keinen Verständigen, keinen, der Gott sucht. Alle sind abtrünnig geworden, sagt das Wort Gottes. Alle miteinander taugen nichts. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und die wollen ständig das Gute aus sich rausholen. Es wird immer suggeriert, oh, mach das doch und dann wird alles toll. Das funktioniert. Probier das noch. Und da musst du noch hinfahren und da findest du deinen Weg. Und da finden sie auch was, nur nicht den Weg zu Gott und auch nicht den Weg zum Heil. Und spätestens dann, wenn es um Selbstverleugnung geht und das Kreuz auf sich nehmen, da hört es bei den meisten Menschen einfach auf. Und da hilft auch kein Yoga und keine Meditation und gar nichts. Da geht es entweder, liebe ich meinen Gott und habe eine Beziehung mit ihm und bin bereit, ihm nachzufolgen, oder ich habe das nicht und dann funktioniert das auch nicht. Aber mit ihm, durch die tägliche enge Beziehung zu Jesus Christus, durch das Reden des Heiligen Geistes, der unser Lehrer ist, der durch Gottes Wort redet, im Gebet mit uns redet, können wir dann sogar Gutes tun, wo es niemand erwartet. Also wenn die Leute denken, jetzt ist sowieso alles vorbei, jetzt gibt's wieder Krieg oder jetzt gibt's nur Streit. Das ist ja genau die Frage, wo du leiden musst oder vielleicht zurückstecken musst, ja, dein Ego zurücknimmst und dann noch Gutes tun, ist ja eigentlich total unnormal in unserer Gesellschaft. Aber genau das ist Gottes Prinzip. Leiden und doch Gutes tun. Und ich habe festgestellt, dort, wo wir das tun, das bringt so eine richtige Würze in unser Leben. Da wird das Leben wieder schmackhaft. Da macht das Leben echten Sinn. Und da kann dieses Erleben kann Dinge und Menschen um uns herum verändern. Und das ist
mein Aufruf an uns heute Morgen hier. Also es geht mir jetzt nicht darum, jetzt müssen wir jeden Tag leiden, ja, also dass ihr mich richtig verstanden habt. Jetzt wache ich morgens auf und denke, wo muss ich heute wieder leiden? Macht euch keine Sorgen, die Leiden kommen von selber. Aber in einem Leiden oder in einem Problem zu wissen, mein Gott ist bei mir, er liebt mich immer noch und er gibt mir Kraft, da durchzugehen und sogar noch Gutes zu tun, das ist das Beste, was wir erleben können. Wenn du siehst, diese Kraft Gottes, die trägt dich durch jeden Tag, egal was passiert. Und das ist mein Aufruf an uns heute Morgen. Das, was wir gelesen haben, diese Bibelstelle, ja, wo er gesagt hat, du kennst die Bibel eigentlich, die Schriften schon von Kindheit an, die haben eine Kraft zur Errettung, an den Glauben hervorzubringen, dass du verändert wirst, dass du manchmal zurechtgewiesen wirst, du wirst erzogen in der Gerechtigkeit, du wirst vorbereitet, um Gutes zu tun, zu jedem guten Werk. Und das ist doch genau das, wozu wir berufen sind. Wir sind aufgerufen, Gutes zu tun. Gerade wenn es um uns herum vielleicht sehr schlecht aussieht. Wenn die Beziehungen vielleicht krank sind, dann ist es so gut zu wissen, dass da jemand bei uns ist, bei dem wir Kraft tanken können. Das ist mein Aufruf. Mit der Bibel leben, sie praktisch umsetzen. Kraft bei Jesus tanken, damit unser alltägliches Leben kein Krampf wird, sondern Gutes bewirkt. Weil ich habe auch Christen gesehen, das war ein Krampf, dahin zu schauen. Und das ist das Allerschlimmste, wenn du schauen musst und das ist kein Leben mehr, das ist ein Krampf, was der da lebt. Weil er immer versucht, irgendwas zu ändern und kann nichts ändern und es funktioniert. Und dann kommt die Depression. Hört mal zu, wir als Christen müssen nicht depressiv sein. Und wenn jemand mal depressiv war, kann auch wieder rauskommen aus dieser Depression, weil es gibt einen Gott, der mit seiner Liebe alles gesund und heil machen kann. Und so wie er uns Gutes getan hat und immer noch tut, so wollen wir ihm nachfolgen und Gutes tun in allen Lebensbereichen. Das ist mein Aufruf an uns heute Morgen. Egal wie es dir geht, egal wo du durchgehst, ob das schwierig ist, und es wird manchmal richtig schwierig. Und für diejenigen, die gerade durch ein riesiges Problem gehen, Schwierigkeit in Beziehungen, zu Hause, Arbeit, Gemeinde, wo auch immer, genau dort ist dein Gott mit dir. Genau dort sieht er alles, was passiert. Und er weiß schon den Ausweg, wie du da rauskommst. Und da gibt es nur eins, festhalten und sagen, Herr, ich lasse dich nicht los, bis ich da wieder raus bin. Und selbst dann lasse ich dich nicht los. Dann halte ich weiter fest an dir. Genau das ist das, was wir erleben dürfen. Und dann kann unser Leben, dein Leben und mein Leben, kann viel bewirken in unserer Umgebung, im Leben von anderen Menschen, die Jesus Christus so sehr brauchen. Deswegen lasst euch darauf ein, ganz persönlich, mit seinem Wort leben, die Kraft bei ihm tanken, Gottes Geist einfach zu dir reden lassen auch. Wenn er reden will, lass ihn einfach reden, weil er hat immer was zu sagen. Und lass dein alltägliches Leben nicht zum Krampf werden, sondern lass es was Gutes ausrichten im Leben von anderen Menschen. Möge der Herr uns helfen, Kraft geben dazu, Freude dazu, Willen, alles, was wir brauchen dazu. Alles hat er. Das ist genauso. Und deswegen lasst uns zusammen aufstehen. Mal. Und ich denke, das ist ganz gut, wenn wir mal noch ins Gebet gehen. Damit wir das auch umsetzen können in unserem alltäglichen Leben. Damit wir das ihm einfach sagen. Ich sage das immer, ich predige auch für mich als erstes. Für mich, das ist für mich diese Predigt. Ich will Gutes tun. Ich will bereit sein dazu. Ich will fähig sein dazu. Aber ohne ihn funktioniert das nicht. Deswegen können wir es im Gebet jetzt gerade mal sagen, Herr, ich will einfach mit dir weitergehen. Ich will festhalten, egal durch welches Leiden ich muss, vielleicht auch Verfolgung, irgendwie ausgelacht zu werden oder nicht angenommen zu werden und doch fähig sein, Gutes zu tun. Nicht auf der Seite der Bösen zu sein, sondern auf der Seite derjenigen, die dir vertrauen, die mit dir gehen und die Gutes tun, wo immer sie das können. Lieber Herr und Gott, wir sind hier heute Morgen, nicht weil wir einfach in die Gemeinde kommen müssen, sondern weil wir an dein Wort glauben, an dein Versprechen, dass
du immer dort bist, wo sich zwei oder drei in deinem Namen versammeln, wo deine Gemeinde zusammenkommt, wo Menschen zusammenkommen, die an einen lebendigen Gott glauben, die ihn in ihrem Herzen tragen, die diese Beziehung mit dir pflegen wollen und auch pflegen. Herr Jesus, und ich glaube an eins, du redest immer durch dein Wort zu uns, wir müssen nur genau zuhören. Geist Gottes, du hast schon zu uns geredet, auch heute, und du wirst weiter zu uns reden, aber du wartest immer auf eine Antwort von uns. Und das ist genau das, was ganz, ganz wichtig ist. Herr, wir wollen dir heute auch wieder eine Antwort geben und dir sagen, Herr, egal wie schwer es wird oder egal wie schwer es ist, auch heute, ich will ein Mensch sein, der dir nachfolgt, der auf dich und deinen Willen hört, der gut zuhört und der bereit ist, Gutes zu tun. Und Herr, es ist so schwer manchmal, das Gute zu tun dort, wo man eigentlich gar keine Lust mehr dazu hat, wo man eigentlich denkt, Mensch, jetzt reicht mir es aber auch und wie lang soll das noch gehen? Du hast es uns vorgelebt. Du hast es uns gezeigt, was es wirklich bedeutet, dann, wenn man durch Leiden geht, Gutes zu tun. Herr, deine Worte am Kreuz, das ist einfach Hammer. Du warst ans Kreuz genagelt, die Leute haben dich angespuckt, haben sich lustig über dich gemacht und du hast einfach gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und als du auferstanden warst, bist du nicht herumgelaufen und hast ihnen gesagt, so, ihr fahrt alle in die Hölle. Sondern du hast deine Jünger dazu vorbereitet, dass sie in die Welt gehen und das Evangelium von deiner Liebe predigen. Das bedeutet für mich Gutes tun. Dein Evangelium in Wort und Tat weiterzugeben. Egal wo wir leben, egal wo wir arbeiten, egal wie es uns geht. Darauf zu vertrauen, dass du uns durchführst, durch alle Schwierigkeiten, durch alles Leiden und du uns sogar fähig machst, in solchen Situationen Gutes zu tun, dort wo andere Menschen nur noch Böses tun würden. Herr, das kann ein riesiges Zeugnis sein und werden. Wenn wir als Christen wieder Stellung beziehen und sagen, egal ob ich dafür leiden muss, für meinen Glauben, für mein Stehen zu den christlichen, biblischen Werten, aber ich will das tun, weil im Endeffekt ist es das Beste, was der Menschheit passieren kann. Das ist das, was die Gesellschaft um uns braucht, um uns herum. Echte christliche Werte. Nächstenliebe, Vergebung, Versöhnung, aber auch Reinheit, Heiligkeit, Veränderung. Herr, nur du allein kannst es bewirken in unserem Leben und in dem Leben unserer Bekannten, Verwandten, Nachbarn, Freunde, die dich noch nicht kennen. Und wir sind heute aufgerufen, morgen wieder deine Zeugen zu sein. Dieses Licht in das Dunkel reinzubringen. Und genau das ist das Gute, was wir zu bringen haben. Dein Licht, deine Liebe, deine Vergebung und deine Güte. Herr, mach uns fähig dazu. Und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen, die heute Morgen hier sind und die vielleicht gesagt haben, Mensch, mir geht's ja selber so schlecht im Moment. Wo soll ich doch die Kraft dazu hernehmen, um Gutes zu tun? Wann tut mir mal jemand was Gutes? Herr Jesus, und ich weiß, dass du hier bist, um Gutes zu tun. Geist Gottes, du bist hier, um diese Menschenherzen anzurühren und da wieder Freude reinzugeben, Frieden Gottes reinzuschenken, damit auch sie in ihren Problemen sagen können, wow, was für einen großen und tollen Gott habe ich. Herr, danke, dass dein Wort nie leer zurückkommt. Danke, dass du weiter an uns und mit uns arbeiten wirst. Danke, dass du gute Pläne für uns und über uns hast. Und danke, dass du den Himmel für uns vorbereitet hast. Den Ort, wo wir ewig sein werden mit dir, Herr. Und da wollen wir hinkommen. Aber wir wollen, dass auch gerade unsere Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn, Schulkollegen, Arbeitskollegen wo auch immer, dass auch sie dorthin kommen. Deswegen lass uns Täter des Guten sein, dass diese Quellen des Lebens in uns sind und aus uns heraus sprudeln können. Das funktioniert nur dann, wenn wir ganz eng mit dir zusammen sind, mit dir gehen jeden Tag. Herr, lass uns jeden Tag mit dir gehen. Zieh uns noch näher zu dir und lass uns ein Licht in dieser dunklen und traurigen Welt sein. Ich danke dir, dass du antwortest. Ich danke dir, dass du mit uns gehst und du wirst jetzt auch nach diesem Gottesdienst mit uns gehen in diese Welt hinein, damit wir Licht sind, damit wir Salz sind und damit wir Gutes tun, damit andere Menschen deinen Namen preisen. Dafür danke ich dir. Ich bete dich an und segne auch die Gemeinde hier in Albershausen. In deinem Namen, Herr. Lass diese Gemeinde hier in Albershausen und im Umkreis wirklich in die Gesellschaft hineinwirken. Durch das Gute, durch Vergebung, durch Liebe, durch Veränderung. Gebrauche diese Gemeinde hier, damit dein Reich gebaut wird und damit noch viele Menschen zur Errettung kommen, zur Rettung kommen, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und in dein Reich, in deine Gemeinde kommen. Herr, darum bitte ich dich und ich danke dir, dass du mit uns gehst, unser Herr und Gott. Amen.